Fußball für zwei. Der NDR 2 Fußball-Podcast.
Eigentlich wollten wir ja aus den Torwarthandschuhen von Jiří Pavlenka und Ralf Fährmann senden, ja. Aber die waren uns dann doch ein bisschen zu rutschig, die Verletzungsgefahr zu groß. Und deswegen sind wir doch wieder auf dieses gemütliche Studio hier bei NDR 2 ausgewichen. Übrigens nicht verkleidet, obwohl die Karnevalsaison ja auch hier bei uns im Norden gerade auf den Höhepunkt zusteuert. Aber die Abstiegsgespenstkostüme waren in Hamburg leider alle vergriffen. Deswegen geht Fabian Wittke heute wieder als Fabian Wittke. Hallo, grüß dich.
Vielen Dank für diese freundliche Einführung. Und auch für dich habe ich mir eine kleine Geschichte überlegt. Und zwar wäre es zu einfach, wenn ich sage, Michael Augustin ist hier der Co-Moderator an meiner Seite. Sondern kennst du diese Situation bei Markus Lanz? Weißt du, wenn er ganz am Anfang, nachdem bitte gib mir nur ein gelaufen ist und er dann schon ins Studio reinkommt, dann setzt er sich ja in einem gut sitzenden Anzug in diese gut sitzende Runde und dann hat er immer so freche Karten vorbereitet und dann erzählt er immer zu jedem Gast so eine kleine Geschichte.
Jetzt bin ich gespannt.
Dann sagt er zum Beispiel so, heute bei mir in der Runde ein Mann, der mal über sich selbst gesagt hat, hätte ich nicht meine Französisch-Studienunterlagen beim Feiern auf der Reeperbahn verloren, wäre ich womöglich nie meinem Traumjob, und zwar dem des Sportjournalisten, nachgegangen. Wir freuen uns, dass er jedes Wochenende auf seinen 4 Buchstaben im Stadion sitzt und die 3 Buchstaben, nämlich Tor, so gerne für uns schreit. Ich freue mich in der Runde auf Michael Augustin.
Ah, schön, das hast du aber schön vorgetragen.
Oder?
Wir sind übrigens das Guckloch hinter die Kulissen der Fußball-Bundesliga.
Ja.
Wir arbeiten ja beide als Fußballreporter für die NDR 2 Bundesliga-Show, immer zu hören, samstags ab 15 Uhr. Und wir wollen euch Einblicke geben in unsere Arbeit als Fußballreporter, wollen euch so ein bisschen an die Hand nehmen und auch so hinter die Kulissen führen, behind the scenes sozusagen.
Pur würde sagen, kommt mit ins Abenteuerland. Heute sprechen wir in Folge 2, in der großen Folge 2 dieses wunderbaren Podcasts. Unter anderem, an einem Thema kommt man nicht vorbei.
Es ist
der HSV, ja. Es ist auch wieder in dieser Folge der HSV. Wir sprechen über den FC Bayern München. Was ist da denn los? Wir können nämlich in der Glaskugel sehen, wer nächstes Jahr Trainer wird beim FC Bayern München. Und wir sprechen über die ARD-Aussprache-Datenbank. Was das wohl sein mag, das klären wir in dieser Folge. Aber vorweg müssen wir noch eine Sache aufklären.
Ja.
Regulieren.
Wir müssen sorry sagen.
Wir müssen Entschuldigung sagen.
In der ersten Folge ist uns ein Fehler unterlaufen. Wir haben behauptet, der HSV hätte in Leipzig 0-0 gespielt. So ein 0-0 kann man nicht 1-1 ersetzen. Richtig ist natürlich, dass dieses Spiel 1-1 ausging.
Ja.
Aber das war auch schon so ein bisschen das Ergebnisorakel, denn der HSV hat ja am vergangenen Wochenende 1-1 gegen Hannover 96 gespielt.
Podcast@ndr.de ist natürlich auch die Möglichkeit, neben der NDR2-App uns Feedback zu geben. Und da kam auch prompt das Feedback. Also tatsächlich, wir haben uns da einfach vertan, beziehungsweise uns einfach tatsächlich versprochen. Dafür möchten wir uns entschuldigen.
Es tut uns leid.
Und das Ganze natürlich auch mit den Worten des Managers von Hannover 96, dass es Horst hält.
Dass das eine Fake News gewesen ist.
Möchten wir in diesem Fall festhalten. Wir möchten noch einen Mann vorstellen, ganz wichtig. Und zwar heute der Mann, der uns hier so ein bisschen auf die verbalen Flossen schaut. In der Regie heute vertretungsweise
hinter einer dicken Scheibe
sitzt Moritz Casalett.
Hallo.
Schön, Moritz, dass du da bist.
Ja, freut mich auch sehr.
Ja, und
wo ist Martin?
Ja, wo ist Martin eigentlich?
Martin ist ja der Regisseur der ersten Sendung gewesen. Ja. Den haben wir nach Südkorea geschickt. Er soll für diesen Podcast den asiatischen Markt erobern. Und nebenbei berichtet er auch noch von den Olympischen Spielen in Pyeongchang.
Aber, wie sagt man so schön, oh, das war ein bisschen übersteuert, ne? Aber jetzt erstmal rein in diese Folge.
Und da geht's los mit dem HSV. Ich muss mich übrigens auch noch ein zweites Mal entschuldigen für den Fall, dass ich so ein bisschen nasal klinge. Ich schleppe seit Tagen so eine hartnäckige Männergrippe mit mir herum. Aber ich sag mir an dieser Stelle immer, so schlecht geht's mir doch eigentlich gar nicht. Ich denke dann an die Menschen, denen es noch schlechter geht oder an die Fußballvereine, denen es noch schlechter geht. An den HSV beispielsweise, der ist ja permanent mit 40,5 Grad Fieber unterwegs.
Du bist ja letztes Wochenende beim Hamburger SV gewesen. Beschreib mal, wie geht's da weiter? 1-1.
Tja, man könnte jetzt sagen, Bernd Hollerbach ist als Trainer noch ungeschlagen. Wie wir gehört haben, hat er ja mit dem HSV 1-1 in Leipzig gespielt und auch 1-1 gegen Hannover 96. Wenn man ein bisschen fies wäre, könnte man auch sagen, er hat noch gar kein Spiel als HSV-Trainer gewonnen. Wie geht's da weiter? Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erschüttert, wenn ich mir das anhöre, was Heribert Bruchhagen, der Vorstandsvorsitzende des HSV, bei uns in der NDR 2 Bundesliga-Show gesagt hat. Wir waren ja, das Spiel fand ja am Sonntag statt, um 17.15 Uhr mit ihm zum Interview verabredet, mit Heribert Bruchhagen.
Ich bin da übrigens noch später ins Stadion hinterhergefahren, übrigens direkt hinter dem Mannschaftsbus. Und da habe ich mich immer gefragt, wo mag wohl in so einem Mannschaftsbus Fiete Arp sitzen? Habe ich dann aber daran erkannt, es gibt tatsächlich einen Platz, der von draußen diese Sonnenblende hat mit diesem Katzengesicht, wie für kleine Kinder, damit man irgendwie keinen Sonnenbrand bekommt, wenn die Sonne zu stark scheint. Also sieht man auch im Mannschaftsbus, das HSV bin ich direkt hinterhergefahren und wusste ich, alles klar, auf dem Platz sitzt Fiete Arp. Aber du wolltest was zu Heribert Bruchhagen erzählen.
Genau, wir waren um 17.15 Uhr zum Live-Interview mit dem HSV-Vorstandsvorsitzenden verabredet. Das läuft dann so, dass der Pressesprecher des HSV uns den Bruchhagen übergibt, wie auch so Kinderübergaben in der Kita beispielsweise stattfinden. Ich stehe dann da mit einem Kopfhörer, mit einem Mikrofon. Vorher haben wir bereits eine Leitung bestellt ins NDR2-Studio. Das Interview führt dann der Moderator. In dem Fall war es Martin Roschütz am vergangenen Sonntag. Und ich habe dann dafür gesorgt, dass Heribert Bruchhagen sich den Kopfhörer aufsetzt und mit Martin Roschütz spricht. Es war ein Live-Interview, habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesagt. Ja. Und im Hintergrund hat man gesehen, wie der FC Augsburg im Spiel gegen Eintracht Frankfurt gerade das 2:0 schoss. Torschütze Michael Gregoritsch, den hat der HSV ja im Sommer nach Augsburg ziehen lassen. Aber, sein 9. Saisontreffer schon für die Augsburger.
Das konnte ja nun auch keiner ahnen. Dass der,
nein, natürlich also, nicht. Das kann ja mal passieren.
Das kann ja auch keiner ahnen, dass Jonathan Tah funktioniert.
Heribert Bruchhagen hat aber Galgenhumor bewiesen. Er hat während des Interviews das Ganze mit einem Lächeln quittiert. Ja, was bleibt ihm auch anderes übrig? Was ich nicht verstehe, Heribert Bruchhagen hätte ja die Millionen von HSV-Mäzen Klaus-Michael Kühne nehmen können. Der hat ja in der vergangenen Woche gesagt, ich bin gar nicht angesprochen worden vom HSV. Mich hat gar keiner nach Geld gefragt. Ich finde, beim Blick auf die HSV-Offensive wäre Kühnes Kohle dringend erforderlich gewesen, um diese schwache Offensive zu verstärken. Ja. Aber Heribert Bruchhagen hat bei uns im Interview erzählt, warum er keine Winterneuzugänge verpflichtet hat.
Also es ist so, dass wir zwischen Vorstand und Aufsichtsrat vor der Saison und auch noch in der Winterpause klar committed haben, nachdem wir im letzten Jahr doch 13 Millionen Minus gemacht haben, dass wir in diesem Jahr ein ausgeglichenes Geschäftsergebnis anstreben. Und dem haben sich alle unterzuordnen und von daher gesehen hat auch der Manager nur einen entsprechenden Spielraum gehabt. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass die Spieler, von denen wir annehmen können, dass sie uns verstärken, nicht zur Verfügung standen.
Soweit Heribert Bruchhagen am vergangenen Sonntag in der NDR2-Bundesliga-Show. Inhaltlich kann ich das verstehen. Der HSV hat viele, viele Schulden angehäuft in den vergangenen Jahren. Aber so ein Abstieg in die zweite Liga, der wäre doch viel teurer, als wenn man jetzt die Mannschaft nochmal verstärken würde. Es ist ja schön, dass sich Bruchhagen von Milliardär Kühne emanzipieren will. Aber der HSV ist in einer Lage, da kann er gar nicht langfristig denken. Die Hamburger müssen eigentlich immer den kurzfristigen Erfolg sichern. Und das kann nur am Ende der Klassenerhalt sein. Und ich finde, bei dieser Offensive 17 Tore in 21 Spielen führt der Weg zum Klassenerhalt nur über neue Stürmer, über neue Offensivleute. Und auf die hat Heribert Bruchhagen verzichtet. Ein schwerwiegender Fehler, finde ich.
Gebe ich dir recht. Vor allen Dingen das letzte Mal, dass der HSV so einen richtig erfolgreichen Goalgetter hatte. Da haben wir, glaube ich, alle noch zu Fetenhits getanzt. Und zwar auf CD. Also ist tatsächlich schon ein bisschen länger her.
Ailton, ne? Oder wer war das?
Ailton. Ja, na gut, beim HSV nun nicht so wirklich. Aber Moritz aus der Regie. Aber ich meine, wer war eigentlich der letzte große Stürmer? War das Olic?
Olic.
Oder?
Van Nistelrooy.
Van Nistelrooy war ja auch eher so ein Nostalgietransfer.
Aber hat funktioniert, oder?
Ja, ja, ja.
Also ein richtiger Bernardo Romeo. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern.
Wir wollen den HSV jetzt noch nicht in die zweite Liga reden, aber auch unter Bernd Hollerbach spielt die Mannschaft nicht so, als hätte sie sich weiterentwickelt. Ist ja auch schwierig für ihn, der ist erst seit ein paar Wochen Trainer. Und so ein System einer Mannschaft zu verleihen, das ist schwierig in der laufenden Saison. Da braucht man eine Länderspielpause, am besten noch eine Sommervorbereitung oder eine Wintervorbereitung. Mir fehlt aber auch die Fantasie, dass Bernd Hollerbach dieser strategisch denkende Trainer ist. Das ist eher so einer, der aufgrund seiner HSV-Vergangenheit zum Verein passt. Ein großer Kämpfer, der er ja gewesen ist als Spieler, der den Verein vielleicht emotionalisiert. Aber auch er kann ja aus einer wirklich bestenfalls durchschnittlich zusammengestellten Mannschaft jetzt keinen guten Fußball herauskitzeln. Und ich finde, der HSV hat ein großes Tempodefizit. Spieler wie Hunt und Salihovic, der eingewechselt wurde, machen das Spiel nicht schnell. Vorne die Stürmer. Bobby Wood hat zum letzten Mal im August ein Tor geschossen. Im August 2017 wohlgemerkt. Über Fiete Arp haben wir schon im Ansatz geredet. Ist ein Talent, war lange Zeit erkältet. Von dem kann man jetzt nicht so viel erwarten. Und auch auf den strategisch wichtigen Positionen im defensiven Mittelfeld hat der HSV keine Leute, die dir den Klassenerhalt garantieren. Ich will das einfach nochmal sagen. Ich finde, der HSV ist so schlecht aufgestellt, aber trotzdem Was ist nicht alles passiert in den vergangenen Jahren?
Natürlich.
Relegation in Fürth, in Karlsruhe die Rettung, dann Luca Waldschmidt, der hat den HSV vor einem Jahr gerettet. Der schießt ein einziges Tor als Profi und das in diesem wichtigen Spiel am letzten Spieltag gegen den VfL Wolfsburg. Ich sag dir was, Fabian, genau sowas wird in diesem Jahr wieder passieren. Es spricht faktisch nichts dafür, aber mein Gefühl sagt mir, dass sowas wieder vorkommt.
Da bin ich ja auch bei dir, dass der HSV auf der Stelle tritt. Also der HSV ist im Prinzip für mich so ein bisschen so wie, als würde man an der Golden Gate Bridge pinseln und weißt du, bist du irgendwie auf der einen Seite fertig, dann fängt es hinten schon wieder an zu rosten. Oder man könnte, apropos Rost, da habe ich noch so ein Bild im Kopf und zwar so ein bisschen, ich bin neulich bei Ikea gewesen und man geht ja eigentlich nur zu Ikea, um sich Hotdogs zu kaufen. Und da habe ich gesehen, während man sich so ein Hotdog macht und diese Röstzwiebeln dann das Brot packt, fegt die ganze Zeit jemand diese runtergefallenen Röstzwiebeln nach. Und der hat den ganzen Tag
Sisyphusarbeit.
Es fängt immer wieder von vorne an. Das ist wie beim HSV. Du packst dir immer wieder neuen Röstzwiebeln da rein und es röstet auf dem Boden. Und ich meine nicht Frank Röst. Und irgendwann kommt dann immer wieder dieser Mensch und macht das da weg. Und das ist genauso beim HSV. Es ist Sisyphus und es fängt immer wieder von vorne an.
Man könnte auch sagen, der HSV ist ungefähr so aufgestellt wie ein klappriges IKEA. Egal, fällt mir gerade nur so ein.
Ja, genau. Billy, wann kommt endlich Regal Fiete und rettet den HSV?
Der HSV, das Billy-Regal unter den Bundesligisten. Ja.
Und sie brauchen mal einen, der da mal einen reinnagelt. Okay, aber wir wollen nach vorne schauen, oder?
Dortmund. Hamburg, ja. Am Samstag, 15:30 Uhr, genau, bei Borussia Dortmund redet keiner mehr über Pierre, da komme ich schon in Stolpern, ja. Pierre-Emerick Aubameyang, Aussprache ist ein gutes Stichwort. Der neue Mann, der zwei Tore geschossen hat, ja, Michi Batshuayi, wie heißt der eigentlich? Wir haben ja auch so einen Bildungsauftrag als öffentlich-rechtlicher Podcast, dem wollen wir jetzt an dieser Stelle nachkommen und wollen einen Computer zu Wort kommen lassen. Das ist die ARD-Aussprachedatenbank. Ja. Da können wir solche schwierigen Namen von Sportlern oder auch von Künstlern oder Hauptstädte oder überhaupt Städte eingeben. Pyeongchang beispielsweise, der Austragungsort der Olympischen Winterspiele, kann man da auch eingeben. Man spuckt der Computer aus, wie der Name ausgesprochen wird. Und du wolltest noch was sagen,
Fabian? Ich kann mir vor allen Dingen auch vorstellen, dass sich viele immer fragen, warum sprechen wir das eigentlich so aus? Und wir sprechen das tatsächlich so aus, weil die ARD-Aussprachedatenbank im Prinzip so. Viele denken ja auch so, dass diese ganz verrückten Namen und so von den Eltern zum Beispiel erfunden wurden oder dass Mkhitaryan irgendwie nach den Eltern benannt ist oder Jakub Blaschikowski oder was auch immer. Nein, letztendlich ist es die ARD-Aussprachedatenbank, die in die Krankenhäuser dieser Welt fährt und die Namen festlegt. Und damit wir uns an einem Richtwert orientieren können, gibt es sie tatsächlich und die wird dann entsprechend von den jeweiligen Menschen vor Ort, Korrespondenten, natürlich auch von den Bundesliga-Reportern. Moritz zum Beispiel, der hier bei uns in der Regie sitzt, der war in Bremen als Rashica, nämlich nicht Rashica, sondern Rashica vorgestellt wurde, hat ihn dann persönlich gefragt. Na Moritz, hast du gesagt, so Mensch, wie wirst du eigentlich ausgesprochen?
So ungefähr.
Ne? Mensch, hier, Milot, sag doch mal. Nee, sondern.
Und so ist das auch in Dortmund gewesen.
Und deshalb gibt es eben diese Aussprache so, wie wir sie haben. Wir sagen ja auch nicht Derby bei einem Bundesliga,
Derby.
Sondern das heißt Derby. Es heißt einfach Derby. Jetzt habe ich diesen Haken gemacht. Aber wir sind bei Michi Batshuayi.
Wie heißt der neue Stürmer von Borussia Dortmund? Wir lassen die ARD-Aussprachedatenbank, kurz ADB, jetzt zu Wort kommen. Ja.
Michi Batshuayi.
Oh, die hat aber eine schöne, tiefe Stimme. Können wir das nochmal hören, bitte?
Michi Batshuayi.
Michi Batshuayi. Also, bitte merkt euch das. Genau so heißt der Mann, der zuletzt zwei Tore für den BVB in Köln geschossen hat und wahrscheinlich auch gegen den HSV unter Umständen wieder ein Tor schießen wird. Beim BVB ist es ja so, es gibt da noch einige andere Kandidaten, deren Namen man so oder auch so aussprechen kann. Dieser junge, talentierte amerikanische Nationalspieler, heißt der nun Christian Pulisic oder Pulisic, wie ich auch schon gehört habe, oder Christian oder Christian, der heißt so, pass mal auf.
Christian Pulisic.
Ja. Und dann gibt es noch einen beim BVB, der spielt ja schon jahrelang, ein Japaner, Shinji Kagawa oder Kagawa, da höre ich dann auch immer die unterschiedlichsten Betonungen der Fernsehkommentatorin oder auch von unseren Kollegen machen das einige auch anders.
Ja.
Aber auch da hat die ARD-Aussprachedatenbank eine ganz klare Vorgabe, wie der heißt.
Shinji Kagawa.
Jetzt müssen wir eigentlich mal beim Stadionsprecher von Borussia Dortmund mal anrufen und sagen, weil der sagt ja immer Kagawa Shinji, ne? Die drehen das ja so um. Und das müssen wir eigentlich mal bei Nobby Dickel mal anrufen, finde ich, und ihm das mal vorspielen, mal gucken, was er dazu sagt, oder? Was hältst du davon?
Super Idee. Nobby Dickel ist ja auch derjenige, der dann wieder die Fans auf der Südtribüne heiß machen wird. Wir haben den HSV eben...
Klingt, glaube ich, auch gar nicht so Schlaumeier-mäßig, ne, wenn man da so anruft. Oder Moritz, macht sich ganz viele Freunde bestimmt, indem man da so anruft und sagt so hier, Nobby, mir ist ja übrigens mal was aufgefallen. Ich wollte mal sagen, der heißt übrigens anders.
Darf ich euch mal ganz kurz nur den Hinweis geben? Wir kriegen ja oft den Vorwurf hier als NDR, hier immer nur HSV und so weiter. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, wir sind schon fast bei 20 Minuten.
Okay.
Ihr seid schon sehr lange bei diesem Verein, der da unten in der Tabelle steht.
Schneller Wechsel nach ganz oben zum FC Bayern. Was hältst du davon?
FC Bayern München. Ja, auf jeden Fall definitiv jetzt schon Meister und natürlich auf der Suche nach einem neuen Trainer im Sommer. Uli Hoeneß hat gesagt, ich würde mich für Jupp Heynckes auch nackt ausziehen und vor ihn stellen. Ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht aus dem Knast noch kennt, dass man irgendwie damit irgendwie vielleicht noch ein warmes Abendbrot oder so bekommt. Aber ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, Jupp Heynckes, der Trainer, der absolute Erfolgstrainer, der Triple-Trainer, hat ja gesagt, im Sommer ist definitiv Schluss, ich mache nicht weiter. Und wie er das gesagt hat, können wir uns jetzt nochmal anhören.
Dazu gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass der Zuhörer, ja, dass der mit dem Thema nicht mehr konfrontiert werden möchte. Und das ist vergehen mir Liebesmühe und ich finde, man sollte das Thema ad acta legen und Sie und ich uns nur auf Fußball konzentrieren, Sie auf Ihren Job und ich auf meinen.
Das machen wir natürlich nicht, denn unsere Aufgabe ist es, das ja journalistisch noch kritisch zu begleiten. Ich finde, Uli Hoeneß stellt sich bei diesem Werben um Jupp Heynckes so ein bisschen an, wie ich damals in der Grundschule, als ich das Mädchen mit den blonden langen Zöpfen gut fand. Kennst du noch diese Zettel, die man dann auf der Schulbank hin und her geschoben hat? Ja. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und die kam 8 oder 9 Mal zerknüllt zurück und beim 10. Mal musste ich dann aufpassen, dass ich keine Backpfeife kriege. Und ich glaube, Jupp Heynckes steht kurz davor, Uli Hoeneß eine zu knallen und ihm so eine richtige Watschen zu geben. Der will einfach nicht mehr und Uli Hoeneß begreift das einfach nicht. Unbegreiflich.
Bei mir war das in der 5. Klasse Marleen Sonnemann. Ja, die fand ich erst ganz toll und dann hat sie irgendwann gesagt so, nee. Und dann aber auf Klassenfahrt hat sie gesagt, doch. Und dann hat sie aber danach, ist sie mit dem starken, großen Hannes auf der Klassenfahrt dann doch durchgebrannt in der 5. Klasse. Und da war ich natürlich untröstlich.
Ihr müsstet jetzt das Gesicht von Fabian sehen. Also sehr, sehr
Marleen ergriffen. Marleen Sonnemann, wenn du mich hörst, der Stachel ist anscheinend noch tief. Aber,
ist ein bisschen wie Leon Goretzka mit Schalke auch, ne? Immer wir sagen, hier, Schalke ist super, alles toll. Und dann kommen die großen Bayern. Und
mir fällt noch was ein. Die Marleen von Jupp heißt ja Iris. Iris Heynckes, die sind seit 1967 verheiratet. Ja. Haben ein schönes Häuschen in Fischeln am Niederrhein. Er kommt ja vom Niederrhein. Und er hat Heimweh, das muss man ja auch mal denken. Er sagt ja, hat er neulich zumindest in dem Interview durchblicken lassen, das ist schon doof, wenn ich nach einer Trainingseinheit dann in mein Hotelzimmer komme in München. Da ist es ruhig, da ist es still. Er vermisst natürlich nicht nur Frau Iris, sondern auch seinen Schäferhund Kando. Den hat er ganz lieb, wie wir inzwischen wissen. Und lass den Mann doch dann im Sommer Schluss machen.
Ja.
Uli Hoeneß wirkt so ein bisschen so, als würde er sich für die Rente ab 76 einsetzen. Heynckes ist 72 und der will nicht mehr. Basta!
Aber komm, wir schauen jetzt nach vorne. Wer ist denn der Nachfolger? Also ich kann mir vorstellen, was jetzt ja momentan auch alle sagen, Nico und Robert Klitschko, ne? Also das sind ja, ist ja im Prinzip die kroatische Antwort auf die Klitschko-Brüder, sind ja Nico und Robert Kovac.
Das schöner Vergleich.
Das Frankfurt-Gespann. Glaubst du, dass sie sozusagen schon reif sind? Weil, sag mal, was du denkst. Ich habe kleiner Cliffhanger. Ich habe noch einen in der Hinterhand. Ich habe noch einen sozusagen, den ich sonst auch noch mal reinreden möchte.
Ich halte von Niko Kovac sehr viel.
Ja.
Ist momentan sehr erfolgreich mit Eintracht Frankfurt. Pokal-Halbfinale, oberes Tabellendrittel. Möglicherweise führt er den Verein in die Champions League. Mindestens wahrscheinlich am Ende in die Europa League.
Ja.
Der Mann hat beim FC Bayern gespielt von 2001 bis 2003. Ist ein positiver Typ, sehr erfolgreich in Frankfurt. Mit einer Mannschaft, die aus 18 verschiedenen Nationalitäten besteht. Dann ist er kroatischer Nationaltrainer gewesen, kroatischer Nationalspieler.
Aber nicht so erfolgreich wie jetzt bei Eintracht Frankfurt als Nationaltrainer.
Ja, aber er hat von seiner Vita her das Zeug, vor eine Star-Auswahl, wie sie ja der FC Bayern da auch, dann auch in der kommenden Saison haben wird, zu treten. Also der wird eine hohe Akzeptanz genießen, glaube ich, Niko Kovac. Das wäre einer, den man sich als FC Bayern angucken sollte. Und das machen natürlich auch unsere Kollegen vom Bayerischen Rundfunk. Die haben da mal recherchiert und knallhart nachgefragt.
Letzte Frage vom Reporter vom Bayerischen Rundfunk. Muss immer die Frage gewärtig sein mit Trainerkandidat FC Bayern München, wird immer drüber geredet. Ihr Präsident hat gesagt, nein, machen wir nicht. Was sagen Sie?
Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
Dankeschön, Niko Kovac.
Tja, und wie ist eure Meinung? Ist Robert zusammen mit Nico, also allen voran natürlich Nico, zusammen mit seinem Bruder Robert, die richtige Antwort für den FC Bayern München oder ist es derjenige, den ich euch gleich präsentiere? Gebt uns das Feedback gerne an podcast@ndr.de oder natürlich auch über den NDR2-Messenger in der NDR2-App auf eurem Smartphone. Soll ich jetzt rausrücken?
Darf ich noch einmal was zu Nico Kovac sagen? Ich war ja noch gar nicht fertig mit meiner Logik.
Achso, Entschuldigung.
Der war ja, wie ich vorhin erzählt habe, auch mal Spieler beim FC Bayern Anfang des 21. Jahrhunderts. Und da habe ich ihn mal erlebt in meiner Anfangszeit als Reporter nach einem HSV-Spiel. Damals hieß das Volksparkstadion noch AOL Arena. Damals waren die Interviews am Spielfeldrand möglich. Da war noch kein Pressesprecher, der das so koordiniert hat wie heute. Da herrschte noch so ein bisschen Anarchie auf dem Rasen. Und ich habe natürlich erst so die Alpha-Tiere Oliver Kahn und Stefan Effenberg gefragt. Die sind aber, ohne mich anzugucken, an mir vorbeigegangen. Und wenn ich nicht einen Schritt zur Seite gegangen wäre, hätten die mich wahrscheinlich über den Haufen gerannt. Also sehr unhöflich, finde ich, die Herren Kahn und Effenberg. Nico Kovac hingegen ist stehen geblieben, hat ein sehr sympathisches, sehr ausgeruhtes, sehr analytisches Interview geführt. Und daran muss ich immer denken, wenn ich Nico Kovac jetzt so in Interviews erlebe. Ein sehr sympathischer Typ, positiv behaftet, einer, den man auch vorzeigen kann. Medienarbeit beim FC Bayern ist ja auch sehr wichtig.
Ja.
Ich finde, der passt. Jetzt bist du dran.
Sie sagen ja auch immer, einer, der Deutsch sprechen muss oder einer, der Deutsch sprechen sollte, sagen
Hallo,
Sie immer ganz
Berliner
gerne.
Berliner Junge.
Ja,
ist
genau,
hier
ist
geboren.
Ein Berliner Junge, absolut.
Genau.
Und jetzt komme ich nämlich mit einem, der, finde ich, eine ähnliche Vita hat. Okay, er war jetzt nicht kroatischer Nationaltrainer, aber ich sage jetzt mal André Breitenreiter. Warum eigentlich nicht André Breitenreiter? Überall, wo André Breitenreiter war, hatte er bislang Erfolg. Wenn man auch mal
TV Havelse.
Havelse, Paderborn aufgestiegen. Schalke hat in den internationalen Wettbewerb geführt.
Er hat beim HSV gespielt, also er weiß, wie es ganz oben aussieht.
Hat mal ein Tor gegen die Bayern geschossen. Aber meinst du das ernst gerade mit André Breitenreiter?
Nein, ich meine, wenn wir über Menschen wie Nico Kovac, was ist, also das klingt so despektierlich, meine ich gar nicht, aber wenn wir aber zum Beispiel über Viten, sagt man das eigentlich so, bei Vitas oder Vitas, über Menschen mit einem Lebenslauf.
Lebensläufe.
Genau, wenn wir über Lebensläufe wie Nico Kovac sprechen, ja klar, hat er beim FC Bayern gespielt und André Breitenreiter nicht, aber wenn man sich die Trainerstation anguckt, warum André Breitenreiter nicht und Nico Kovac doch?
Also weil der FC Bayern ein Verein von Weltklasse-Format ist. Mia San Mia, die holen sich doch keinen Trainer vom Tabellenzehnten.
Nein, natürlich. Aber okay, Eintracht Frankfurt, wer weiß denn, Eintracht Frankfurt steht im Zweifel am Ende der Saison irgendwo zwischen Platz 6 und 10. Und
ja, Hannover oder zwischen 2 und 6.
Ja, also und Hannover 96 möglicherweise ja auch. Und man muss ja auch immer sagen, was ist der Erfolg? Ne? Also für Stefan Rutenbeck ist der Erfolg, 15,5 dazu werden. So, und für André Breitenreiter mit dem Etat als Aufsteiger, wenn du da irgendwo relativ schnell aus der Abstiegszone rauskommst, ist das ein großer Erfolg. Dann hat er das geschafft. Er hat auch damals auf Rang 4 in der zweiten Liga, so weit will ich gar nicht zurückgehen. Aber ich sage trotzdem, ich finde, André Breitenreiter ist, wenn man über Nico Kovac spricht, dann sage ich, kann man auch über André Breitenreiter sprechen. Wenn man nicht sowieso dann sagt, so komm, Thomas Tuchel Nein, wenn man über Nico Kovac spricht, sage ich, dann kann man auch über André Breitenreiter
sprechen. Sehr, sehr steile These.
Ja.
Ich meine, momentan...
Was sagt ihr denn da draußen an den Podcast-Geräten?
Kovac hat es ja dementiert und die Bayern dementieren es ja auch. Angeblich hat der Uli Hoeneß gar keinen Plan B in der Schublade für den Fall, dass Heinkes aufhören sollte. Aber ich glaube, gerade das sind Indizien dafür, dass hinter den Kulissen schon ein bisschen was passiert, dass sie sich annähern, dass sie sich unterhalten. Natürlich wollen die Bayern die tolle Saison von Eintracht Frankfurt nicht gefährden, keine Unruhe in den Verein reinbringen. Deswegen glaube ich, da ist was dran, also an den Gerüchten zwischen dem FC Bayern und Nico Kovac. Aber nicht an den Gerüchten, die du ja gerade aufgemacht hast zwischen dem FC Bayern und André Breitenreiter. Also ich glaube,
es gibt ja immer ganz viele Geschmacksrichtungen. Also, und so ist es natürlich auch, wenn man sich einen Trainer macht. Das ist wie mit diesen drei Kartoffelsalatsorten. Kennt ihr die Geschichte? Es gibt ja einmal den man selber macht, so mit so frischen Kartoffeln. Und dann macht man da ein bisschen Speck rein und wer mag auch noch ein bisschen Lachs. Dann gibt es den gekauften Kartoffelsalat, da weiß man, was man bekommt. Und dann gibt es den Kartoffelsalat, den man im Sommer im Kofferraum vergessen hat. So, und so ist es im Prinzip auch. Es gibt diese drei Geschmacksrichtungen und ich glaube, irgendwo passt da auch André Breitenreiter rein. Aber er ist nicht der, den man im Kofferraum vergessen hat. Da muss ich nochmal ganz kurz dazu sagen.
Weißt du, wir reden jetzt ja sehr über den FC Bayern. Ja. Wir wollen ja auch über Leon Bailey reden.
Oh,
das ist ja auch einer, der möglicherweise demnächst auf dem Radar von Bayern München auftauchen wird. Was meinst du denn? Einige sagen ja, Leon Bailey, also Mittelfeldspieler, Offensivmann von Bayer Leverkusen, ja. Jamaikaner, angeblich eng mit Usain Bolt, jawohl, mit dem Usain Bolt befreundet. Einige behaupten, das sei der beste Spieler der Fußball-Bundesliga.
Ich glaube, und da wage ich noch eine, okay, die ist gar nicht so steil, die These. Ich glaube aber, im Jahr 2020 sieht die Bayern-Flügelzange nicht mehr Robbery aus, sondern Pulisic und Bailey.
Ja, und so. Coman.
Und Coman, genau, und Coman
und Serge Gnabry
reiht sich da noch irgendwo mit ein. Die brauchen natürlich auch auf allen Wettbewerben zwei Mannschaften. Leon Bailey, überragend, überragend, was der spielt. Ja, also ich weiß nicht, also natürlich, wenn man sich die Noten anguckt, ja, dann ist er der beste Mittelfeldspieler. Ah, ich weiß nicht, ob man das jetzt so an den Noten nur festmachen kann. Kann man ja anscheinend. Aber ich finde trotzdem, ja, auch so ein Arjen Robben ist immer noch für mich Weltklasse.
Ja, aber überragend. Der spielt ja nicht mehr so oft.
Spielt nicht mehr so oft, genau. Aber wenn man sich die Durchschnittsnoten anguckt, Leon Bailey, überragend. Aber
die Kicker-Durchschnittsnoten finde ich übrigens sehr seriös. Nutze ich auch oftmals so zum Abgleich, wenn ich selber Spiele gesehen habe am Wochenende. Ich sitze ja jetzt nicht zu Hause mit meinem Bleistift und meinem Notizblock und mache dann Spielernoten. Aber ich gucke dann montags mal rein und gucke, wie haben die eigentlich diesen oder jenen Spieler gesehen. Und ich habe mal nachgeschaut. Leon Bailey hat eine Durchschnittsnote von 2,19. Das wäre eine Traumnote damals für mich im Abi gewesen. Leon Bailey ist so gesehen der beste Spieler.
Hattest du nicht so ein gutes Abi?
Nein. Und zweiter übrigens, Kingsley Coman mit 2,54 und auf Platz 3 folgen gemeinsam Peter Gulaschi, das ist der Torwart von RB Leipzig, und Nils Petersen, der Stürmer vom SC Freiburg, mit einer Kicker-Durchschnittsnote von 2,63. Also laut Kicker ist Leon Bailey aktuell der beste Spieler der Fußball-Bundesliga. Auch hier wird mich natürlich wieder eure Meinung interessieren, podcast@ndr.de beispielsweise, oder schreibt sie an den Messenger in der NDR2-App an uns. Und ich würde sagen, er ist der beste Spieler, weil ich den Kicker als seriöse Quelle einschätze.
Okay, machen wir weiter. Es gibt noch die beiden Pokaldeppen der Woche.
Ja, zumindest die Mannschaften, die rausgeflogen sind. Und die sehen sich am Sonntag wieder in der Bundesliga. Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg, wieder ein Nordderby. Hatten wir ja am letzten Spieltag auch. Das letzte Spiel ist wieder ein Nordderby. Diesmal im Bremer Weserstadion. Ja, Werders Trainer Florian Kohfeldt hatte nach der Niederlage 2:4 nach Verlängerung in Leverkusen schon so ein bisschen Pokalkater. Werder hat echt gut angefangen, hat dann aber am Ende in der Verlängerung verloren. Aber er meint zumindest, dass sich der Pokalkater nicht negativ auf die Bundesliga auswirken wird.
Nein, überhaupt nicht. Weil was sich ausschlagen wird, ist die Art und Weise. Und weil das kannst du nicht löschen, wie du gespielt hast. Du kannst Wettbewerbe trennen, aber du kannst nicht löschen, wie du gespielt hast. Und deshalb wird sich das nicht in keiner Form negativ auswirken, sondern das wird sich eher positiv auswirken.
Weißt du, was ich da interessant finde? Ich meine, Florian Kohfeldt ist ja bei Werder auch so ein bisschen als Feuerwehrmann gekommen, aber er kann das nicht löschen.
Aber er muss ja eigentlich löschen, ne?
Eigentlich müsste er.
In Wolfsburg würden sie, glaube ich, ganz viel löschen. Das Pokal aus auf Schalke, auch die letzten Leistungen in der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg, finde ich, spielt momentan nicht viel besser, als der Tabellenplatz aussagt. Und die Wolfsburger müssen aufpassen, meiner Meinung nach, dass sie am Ende nicht in die Abstiegszone so richtig reinrutschen und demnächst einen der direkten Abstiegsplätze belegen werden. Martin Schmidt ist ja der Chefcoach beim VfL Wolfsburg, und er sagt das hier vor dem Spiel in Bremen.
Ich suche nicht immer das Haar in der Suppe, sondern auch mal das Stückchen Fleisch, das drin ist. Und deshalb bin ich immer positiv. Ich werde das Team jetzt auch aufrichten. Jetzt geht es auf Bremen hin, und der Ansatz werde ich auch so beibehalten. Weil nur das bringt uns auf Dauer weiter. Und das hat mich in der jüngsten Geschichte auch immer mit dem Team weitergebracht.
Ich habe jetzt noch drei Zahlen für dich, Fabian. 3, 11, 3. Was sagt dir diese Aufzählung?
Ja, ist ja einfach, ne? Ist ja klar. 3 Siege, 11 Unentschieden, 3 Niederlagen. VfL Wolfsburg.
Genau, unter Martin Schmidt. Deswegen sein Spitzname Rémy Martin. Aber ich finde, der hat
jetzt?
Zuletzt, ja, schon. Rémy Martin, der hat zuletzt vieles schön geredet. Auch das Spiel gegen Stuttgart 1:1 am vergangenen Wochenende. Da war Wolfsburg natürlich in der ersten Halbzeit besser, aber hat in der zweiten Halbzeit keine Torchancen mehr gehabt. Der VfL Wolfsburg ist momentan auch so ein bisschen too much in seinem Auftreten, finde ich. Wenn man sich die Stadionshow anguckt, da gibt es, wenn Tore fallen in Wolfsburg, da ist ja eins gefallen, auch gegen Stuttgart durch Origi, dann geht das Licht aus, dann blitzt es und blinkt es, dann wird so eine riesengroße Lichtshow da initiiert im Stadion. Ich finde, das kann man machen, wenn man Bayern München ist.
Ja.
Da gibt es diese Show ja auch, aber VfL Wolfsburg, bitte dich, ein bisschen zu dick aufgetragen.
Der VfL Wolfsburg ist too much, aber hat keinen Allradantrieb, verstehst du?
Das hast du sehr schön gesagt, ja.
Ich würde sagen, Martin Schmidt hat ja vorhin von diesen Suppen gesprochen. Ich habe die Befürchtung, er kann die Suppe am Ende alleine auslöffeln. Ich glaube, dass er die Saison nicht überstehen wird in Wolfsburg.
Steile These. Werden wir sicherlich in den nächsten Wochen nochmal aufgreifen hier bei Ein Ball für zwei. Ihr hört den NDR2 Fußball-Podcast. Und Fabian, letzte Woche in der ersten Folge haben wir so ein kleines Spiel gespielt vor dem Nordderby zwischen dem HSV und Hannover 96.
Ja.
3 Spieler aufgezählt, jeder 3, die bei beiden Vereinen gespielt haben. Wollen wir das nochmal spielen vor Werder Wolfsburg?
Hast du dich vorbereitet, sehr ehrlich?
Ein klein wenig.
Ich habe mich ehrlich gesagt nicht richtig vorbereitet. Ich habe das, fang du mal an.
Max Kruse ist einfach, ist aktuell bei Werder einer der Besten, hat auch in Wolfsburg gespielt. Eine Saison.
Hast du einen Stift?
Ich streich durch, okay. Max Kruse, zack.
Ich sage Naldo.
Jetzt auf Schalke, auch, ja, einfach. Aber irgendwie ist man immer in der jüngeren Vergangenheit. Ne? Ich sage, Kuhn Castells steht im Tor beim VfL, war auch bei Werder mal. Als Leihspieler von Hoffenheim mal zwischen den Pfosten.
Das stimmt. Dann kommt Aaron Hunt. Aaron Hunt.
Ja, die Werder-Legende inzwischen beim HSV. Jetzt komme ich und sag einen, den man, glaube ich, nicht so als erstes auf dem Schirm hat. Cedric Macchiadi. Cedric Macchiadi hat 2 Jahre bei Werder gespielt. Stimmt. Und so vor 10 Jahren beim VfL Wolfsburg.
Okay.
Damals am letzten Spieltag, 2006 war das, glaube ich, wurde er Matchwinner. Ein Tor geschossen, eins vorbereitet am letzten Spieltag, wie gesagt, gegen den ersten FC Kaiserslautern. Mit dem Ergebnis, dass nicht die Wolfsburger in die zweite Liga abgestiegen sind, sondern der FCK. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Wolfsburger wieder einen Macchiadi brauchen, auch in diesem Jahr, 2018.
Auf den wäre ich im Leben nicht gekommen.
Aber du musst noch einen nachliefern.
Dann sage ich Diego.
Ja, klar.
Diego.
Ja, logisch. Diego.
Und dann könnte man natürlich auch noch sagen, der hat natürlich jetzt nicht bei beiden gespielt, aber Klaus Allofs, wo mir übrigens noch eine kleine Geschichte zu einfällt.
Manager.
Der Manager, genau, der große Boss, ne, aus der großen Schaf-Allofs-Ära bei Werder Bremen. Der hat damals, Moritz, du musst mich korrigieren, aber bei Werder, das war dem immer total wichtig, dass man gemeinsam isst, also gemeinsam die Presseleute mit den Verantwortlichen von Werder Bremen, und da hat dann da in der Ostkurve des Weserstadions immer so ein richtiges Mittagessen
nach den Pressekonferenzen.
Nach den Pressekonferenzen. Mhm. Und das ging jetzt gar nicht darum, dass man irgendwie so die Presse da so einlullt, sondern ihm war der Austausch wichtig, dass man da wirklich nochmal so zusammen sitzt und hat gesagt, ich schaffe eine Geselligkeit, indem man da so ein Buffet aufbaut. Da gab es dann saisonale Küche, was ich im Winter Grünkohl, im Sommer keine Ahnung was Spargel. Und dann hat man da gesessen und sich ausgetauscht. Moritz, du hast bestimmt auch das ein oder andere Werder-Essen da mitgenommen, oder? Wahrscheinlich jetzt noch in deiner Tiefkühltruhe zu Hause liegen.
Mitgenommen klingt so nach dem Motto, du gehst nur zum Essen dahin.
In Servietten eingewickelt.
Und, genau, und schöne Brötchen noch.
Und das hat er aber wiederum, nicht das alte Werder-Essen, aber diese Tradition hat er auch mit nach Wolfsburg genommen. Und das war nämlich auch so, dass man nach den Pressekonferenzen dann in der Dingsbums-Wagen-Arena, die man nicht aussprechen darf, dass der da halt dann auch immer alle Pressemenschen, obwohl es ja auch diese Currywurst da immer schon vorher gab, immer zum Essen eingeladen hat, weil ihm das wichtig war, dass man da gemeinsam nochmal sitzt und sich austauscht.
Das Klaus, Essen Klaus vor Spielen beim VfL Wolfsburg übrigens exzellent, die Currywurst ist legendär, aber weißt du, wo es das beste Essen in der Fußball-Bundesliga gibt? Ich will jetzt hier nicht den Schmarotzer raushängen lassen, aber wenn wir gerade schon bei den kulinarischen Vorzügen der Bundesligisten
in
sind.
In Essen?
Nee, in Leverkusen.
In Leverkusen?
Bei Bayer Leverkusen, aber das rührt noch aus der Zeit von Rainer Kallmund. Der war da ja lange Zeit Küchenchef.
Küchenchef.
Wollen wir noch kurz über den Wolfsburger Nachbarn reden? Hannover 96. Finde ich interessant, was da gerade passiert. Ich will jetzt nicht das Thema 50+1 aufmachen, aber die aktive Fanszene hat sich entschlossen, den Stimmungsboykott aufzuheben für die nächsten 3 Spiele. Und ich finde, dass wir nicht ganz unschuldig daran sind.
Ach, du meinst, weil wir letzte Woche gesagt haben, du hast doch gesagt, was hast du noch gesagt? Rent a Fan, ne?
Ja, wir haben doch letzte Woche die Idee entwickelt, man müsste einfach mal als pfiffiges Start-up-Unternehmen eine App entwickeln, Rent a Fan, dass Vereine quasi neutrale Fußballfans anmieten können, damit die Stimmung ins eigene Stadion bringen. Das muss irgendjemand gehört haben und in Hannover wollen sie, dass genau das nicht passiert. Und deswegen wird der Stimmungsboykott jetzt aufgehoben. Und die Spieler werden sich demnächst wahrscheinlich fragen, ups, was ist denn hier los? Das ist so laut, was rufen die denn?
Aber was ich auch ganz geil finde, ist eigentlich, dass man 3 Spiele macht. Das klingt für mich wie so ein Probeabo, was man zum Beispiel von, keine Ahnung was, irgendwelchen Musikstreaming-Diensten können jetzt irgendwie das Probeabo für 3 Spiele. Und dann kann man das mal ausprobieren. Und wenn einem das gefallen hat, ne, da sind wir wieder bei Rent a Fan, wenn Ihnen das gefallen hat, dann müssen Sie die Profi-Version exklusive oder beziehungsweise inklusive 50+1 dann kaufen.
Also, liebe Passanten, Spaziergänger, wenn ihr demnächst am Maschsee unterwegs seid, während ein Fußballspiel von Hannover 96 läuft, es sollte laut werden, es liegt an den Fans von Hannover 96.
Es könnte lauter werden. Ansonsten, mit der Blick zur Uhr, würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Ende, oder?
Machen wir fertig.
Pfeifen wir ab. Ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle noch bei den zahlreichen Menschen hier im Studio bedanken, die hierher gekommen sind. Also vielen Dank für den Applaus, aber wir möchten uns auch für das Zuhören bedanken. Und wir können natürlich nochmal darauf hinweisen, dass man uns auch abonnieren kann, und zwar über das Internet. Und zwar ist das ndr.de, ein Ball
mal,
für
Junge,
zwei. Was ist denn jetzt los? Es hat sie denn jetzt schon wieder. Aber gib mir nochmal ganz kurz, du kannst sofort, aber lass mich nochmal ganz kurz. Und zwar, also zum einen abonnieren ndr.de. Schrägstrich, ein Ball Fuhr, ne, UE, 2, über die NDR2-App.
Ja, erst denkt man sich einen geilen Namen aus und dann ist das eine scheiß Internetadresse.
Oder auch natürlich in der ARD-Audiothek und natürlich bekommt ihr den Podcast überall, wo man Podcasts herunterladen kann. Wir sagen Dankeschön und freuen uns über das Feedback natürlich auch von Oma Rosi, das jetzt gleich kommen wird. podcast@ndr.de. Frei für Feedback und ja, feuerfrei, Oma Rosi. Was ist los?
Stichwort reingeht. Das hattet ihr nämlich vor einer Viertelstunde erwähnt, weil so lange stehe ich hier schon und höre mir das an.
Ja, was ist mit Heinkes?
Hübscher Mann, ne?
Ja, die Augen liegen ein bisschen tief. Aber ich würde sagen, das Problem ist, dass ein Weltverein wie Bayern München nichts Besseres einfällt, als jetzt zum vierten Mal diesen Typen aus der Rente zurückzuholen und ihn dann nicht gehen zu lassen, nicht? Das ist so, als wenn du zum Italiener gehst und jedes Mal dann doch wieder Pizza Salami bestellst. Oder der HSV am Montag nach einer eventuell zu erwartenden Niederlage bei Dortmund Bruno Lavadia aus dem Hut zaubert.
Allerdings.
Was? Ja, denk mal drüber nach. These.
Mehr steile Thesen gibt es natürlich auch um 7.17 Uhr bei NDR 2 in der Comedy. Wir sind die Fräses und von uns gibt es mehr
am nächsten Donnerstag.
Wir freuen uns.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss, Oma.
Ja, tschüss.
Ein Ball für zwei. Der NDR 2 Fußball-Podcast.